Dieses Rad hat vier Kreise, hat vier Speichen. Und guckt euch mal den Kern dieses Rades an. Das ist, da seht ihr ein Schwein, eine Schlange und einen Hahn. Und auf dieser Abbildung, es ist schwer, die richtige Abbildung zu finden. Man findet sie relativ selten. Eigentlich wäre es richtig, dass Schlange und Hahn aus dem Maul des Schweines heraus entstehen. Meistens ist es aber so dargestellt wie hier, dass Schwein, Schlange und Hahn so einen Kreis bilden. Und das Schwein ist eigentlich das Kernübel. Let's say like this. Das Schwein steht für Dummheit. Das Schwein steht für Ignoranz. Das Schwein steht für nicht merken, was passiert. Das Schwein steht für Unwissenheit. Und aus diesem nicht merken, was passiert, aus dieser Dummheit heraus, entfalten sich die beiden anderen, nämlich die Schlange und der Hahn. Die Schlange ist die Verführerin. Die Schlange steht für die Gier, die Schlange steht für das Habenwollen und der Hahn steht für die Ablehnung, das Nicht-Haben-Wollen, das Loswerden-Wollen und den Hass. Und diese drei Triebkräfte werden im Buddhismus quasi immer wieder als die Kernhindernisse bezeichnet, aus denen heraus sich dann die ganze Dynamik von Samsara entfaltet. Samsara hat drei, und was Samsara zugrunde liegt, oder was, sagen wir es anders, alle Wesen, die existieren, oder alles Leben, was existiert, existiert als Lebewesen in einem Umfeld, in einer Welt, in einer Umwelt, in einer bestimmten Situation. Anders geht es nicht. Wir existieren nicht alleine. Und dadurch, dass wir in einer Umwelt existieren, in einem Umfeld, sind wir bedürftig. Wir sind alle bedürftig. Bedürftigkeit ist eine Grundeigenschaft von Lebendigsein. Wir sind darauf angewiesen, dass das Umfeld, dass unsere Umwelt uns bestimmte Sachen gibt, die wir zum Überleben brauchen. Der Fisch braucht Wasser und zieht den Sauerstoff durch seine Kiemen. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen Geborgenheit, wir brauchen eine soziale Sicherheit, wir brauchen eine Form, wie auch immer gearteter Erfülltheit. Wir brauchen. Und auch wenn es in therapeutischen Verfahren immer darum geht, an seinen Bedürfnissen zu arbeiten und wenn man manchmal den Eindruck kriegt, oh, ich bin so bedürftig und dadurch bin ich ein Mangelwesen und weil ich so ein Mangelwesen bin, bin ich nicht vollkommen. Ja, das stimmt. Aber solange wir auf dieser Welt sind, sind wir Mangelwesen, wir sind bedürftig. Weil wir brauchen einfach Sachen, die wir nicht haben. Jeden Tag 2 Liter Wasser, 3 Liter Wasser, Kalorien, ne? Wir brauchen Kleidung, wir haben kein Fell, das soll im Sommer und im Winter wechseln, Hunde wechseln einfach das Fell, so, wir brauchen Schuhe, wir haben keine Hufe, wir brauchen. Und aus dieser Bedürftigkeit heraus und aus diesem Brauchen heraus gibt es eine drunterliegende Motivation und einen Trieb, der wird Tana genannt. Und Tana ist ein Durst. Tana heißt wörtlich übersetzt, kommt das von Thirst, Durst aus dem Englischen. Und Tana heißt Durst, Durst nach Leben, Durst nach Befriedigung, Durst nach Erfüllung, Durst nach Nektar, Durst. Es ist der allen Wesen zugrunde liegende Lebensdurst, der uns antreibt, der uns zu den unterschiedlichsten Dingen treibt, der aber immer vorhanden ist, eben weil wir bedürftig sind. Weil wir in einem Umfeld leben und in einer Umwelt leben, von der wir Dinge bekommen müssen, damit wir überleben können. Damit wir unser Überleben sicherstellen. Das ist Tana. Und dieses Tana durchzieht sozusagen alle Komponenten dieses Rades. Wir fühlen uns unerfüllt, wir fühlen uns unbefriedigt. Es gibt in Samsara drei Merkmale, die diesen Kreislauf auszeichnen. Diese drei Merkmale sind, ich versuche mich zu reduzieren mit Fachbegriffen, aber ein paar, ich erwähne sie, aber ich sage dann auch die Bedeutung, weil manche Sachen, die sind dann so komplex in diesem einen Begriff drin, dass es dann Sinn macht, wenn man diesen Begriff mal gehört hat und auch mal ein bisschen verstanden hat. Ein sehr wichtiger Begriff, der auch mit Tana, mit diesem Lebensdurst zusammenhängt, ist Dukkha. Und Dukkha ist die Unerfülltheit. Es wird auch manchmal mit Leidhaftigkeit übersetzt, was keine so elegante Übersetzung ist. Es ist mehr die Unerfülltheit unserer Existenz. Es ist, dass wir immer wieder getrieben sind, auch in unserer Entwicklung. Dass wir, wenn wir durch den Durst, wenn wir den Durst gestillt haben, dass der Durst wiederkommt. Wie ganz normaler Durst auch. Wenn wir jetzt ein Glas Wasser trinken, nach einer Stunde müssen wir nach, trinken wir wieder. Oder wir haben Hunger oder wir haben irgendwas. Die Unerfülltheit bezieht sich auch darauf, dass wir Erfüllung in Sachen suchen, die uns nicht wirklich und nicht langanhaltend zufriedenstellen. Das ist ein sehr wichtiges Merkmal von Dukkha, dass wir den Durst stillen mit Sachen, die uns nicht so befriedigen, wie wir uns das eigentlich in der Tiefe wünschen. Wir befriedigen ihn nämlich mit Sachen, die sich irgendwann verändern und die uns nicht mehr erfüllen. Ich habe den Durst danach, ein eigenes Haus zu besitzen. Viele Menschen werden von diesem Durst, binden sich über viele Jahre und Jahrzehnte an diesen Durst und an die Verpflichtung dieses Durstes. Dann werden Kredite abbezahlt, feste Verträge gemacht. Man ist darauf angewiesen, dass man einen festen Arbeitsplatz hat. Also wir brauchen auch sehr viele Verantwortlichkeiten, um diesen Durst zu erfüllen. Und trotzdem ist aber die Sehnsucht nach der Geborgenheit, die wir meinen, durch ein eigenes Haus zu bekommen, erst recht, wenn wir eine Familie haben, so groß, dass wir gerne bereit sind, uns dem 20 Jahre zu verpflichten oder länger. Und dann haben wir dieses Haus und dann ist das Dach kaputt und dann stellt sich raus, das Rohrsystem ist alt, es müssen die ganzen Wände aufgemeißelt werden oder es ist Wasser im Keller, das hat viele Folgekosten. Oder wir kriegen das super, super Jobangebot am anderen Ende des Landes und stehen dann da und haben den Aufwand, dass wir das Haus wieder verkaufen müssen, was wir gerade aufwendig mit großen Krediten erworben haben und sind in der Bredouille. Was machen wir jetzt? Bleiben wir hier oben oder nehmen wir das Jobangebot an? Spalten wir die Familie? Wie geht's? Also das ist unser normales Leben, so leben wir. Ja? Das ist viele, viele Dinge unseres Lebens werden von Durst motiviert, weil wir glauben, wenn wir diesen, das und jenes haben, dann, was haben wir dann eigentlich? Dann haben wir irgendeine Form von Erfülltheit. Was haben wir? Wenn wir die Partnerschaft haben, wenn wir den Job haben, wenn wir das Haus haben, wenn wir den Erfolg haben, wenn wir die Promotion haben, wenn wir wieder gesund sind. Was passiert dann? Und das ist diese Sehnsucht, die wir oft auch gar nicht genau bezeichnen können, die wir auch gar nicht genau untersuchen, der wir eigentlich oft auch nur so ein bisschen blind gesteuert folgen, diese Sehnsucht, die uns treibt, das ist Tana. Das ist der Durst. Ja? Das ist der Durst danach, erfüllt zu sein. Es ist der Durst danach, Erfüllung zu finden. Es ist der Durst nach Leben. Und klug, wie der Buddha war, ist es auch der Durst nach Zerstörung, weil er wusste auch, dass wir auch ein gutes Element Zerstörung in uns haben. Und dann haben wir dieses Haus Und es bringt uns aber einfach, es treibt uns quasi weiter im Leben an, ja, weil wir dann irgendwie in andere Entscheidungen kommen, was ist jetzt wichtiger, weil wir haben auch Durst nach diesem guten Jobangebot, wir haben auch Durst danach, mit der Familie vereint zu bleiben, wir haben Durst. Und diese Erfüllung, die wir uns eigentlich versprechen, also diese Sehnsucht nach Erfüllung, die uns eigentlich dazu bringt, dieses Haus zu kaufen, die tritt nicht ein. Die wird dann irgendwann wieder, weil sich die Situationen immer ändern. Wir sind dann in diesem Haus 3-4 Jahre glücklich, dumm gelaufen, dann fliegt uns die Ehe um die Ohren, dumm gelaufen, dann kommt ein Krebs dazwischen, dann gehen die Kinder aus dem Haus, dann sind die 18, 19, 20, dann haben wir das große Haus. Irgendwie, dann können wir das nicht mehr füllen, dann bricht der Job weg und wir können es nicht mehr finanzieren. Und dieser Durst, der uns treibt, der sucht eine Stillung und der sucht nach einer Erfüllung, die alles das, wodurch wir versuchen, diesen Durst zu stillen, nicht gewährleistet. Auf welcher Ebene auch immer wir das in Samsara suchen, werden wir nicht so erfüllt und nicht so satt, wie wir uns eigentlich danach sehnen. Und das ist Dukkha. Das bezeichnet man mit der grundsätzlichen, mit der grundsätzlichen Unerfülltheit der Existenz. Das ist eins der Daseinsmerkmale. Leben ist grundsätzlich von Nichterfülltheit durchzogen, weil sich immer wieder die Situation ändert. Weil die Sachen nicht beständig sind. Und wir haben ja, und das ist unser Irrtum, wir träumen oder wir gehen davon aus, das ist einer der großen Dämonen, die wir haben, prüft das mal, ich finde den immer sehr spannend, der ist irgendwie, wir leben ja, also ich tue das sehr gerne und guck mal, ob ihr das auch tut. Ich bin da Weltmeister drin, ich lebe wie so ein Esel, der hat dann hier so einen Stab und da vorne ist so eine Möhre. Ne? Das ist ja dieses klassische Bild, dass der Esel dann immer dieser Möhre hinterher trottet, die er natürlich nicht kriegt. Und das ist so ein bisschen dieses, wenn dies und das und jenes passiert, dann wird alles besser. Das ist gar nicht, dass wir das bewusst tun, das ist auch gar nicht, dass wir das planen oder so, das ist irgendwie wie so ein Instinkt, ja? Also wie so ein Esel trottet man immer dieser, ja, wenn ich dann wieder gesund bin, dann. Ja, wenn ich dann diesen Job habe, dann. Ja, wenn ich dann das Haus habe, dann. Ja, wenn die Familie dann. Und dann ist immer dieser Dämon von demnächst wird es besser. Wer kennt das? Gebt mal eben, wer kennt das von euch? Ja, genau. Demnächst wird es besser. Das ist echt ein hartnäckiger und frecher Dämon, wo es großen Spaß macht, dem immer wieder auf die Schliche zu kommen, aber die Möhre bleibt. Ja? Das ist Dukkha. Ja? Und als mir das auffiel, Zhötrim kam damit vor 5 Jahren noch um die Ecke, da war ich dann geflissentlich 47 und dann hatte ich so mein Leben einfach mal so auf so einer Timeline, auf so einer Schiene so Revue passieren lassen und dachte, stimmt, das war immer so. Mein Leben lang dachte ich immer, demnächst wird es besser. Ist nur blöd, jetzt bin ich 52 und jetzt kann ich so absehen, so das, was kommt, ist wahrscheinlich kürzer als das, was ich hinter mir habe. Also die allerhöchste Zeit ist vorbei. Und so, wie geht das denn jetzt eigentlich? Jetzt fange ich langsam wirklich an, daran zu zweifeln, weil dieses, es wird besser, ja, es wurde besser und dann wurde es wieder anders. Und dann wurde es wieder anders. Und dann wurde es vielleicht besser und das, was ich mir erhofft habe von ist dann auch eingetreten, aber es war dann nach einer Weile nicht mehr interessant. Es hat mich dann nicht mehr interessiert, es war mir nicht mehr wichtig. Das kann euch mit einem Haus auch so gehen. Auf einmal merkt ihr, ihr wollt einfach eine spirituelle Entwicklung machen und ihr möchtet gerne wahnsinnig viel Zeit in Retreats verbringen. Oder im Himalaya, oder ihr möchtet eine Ausbildung machen und ihr braucht das Haus gar nicht. Es ist lästig, es muss gepflegt werden, der Garten muss gewartet werden und eure Bedürfnisse ändern sich. Und dann habt ihr dieses Haus. Und dann habt ihr wieder ein Problem. Und so funktioniert Samsara. Es funktioniert immer in diesem Hoffnungsmodus. Ja, das ist die Schlange, das ist die Gier, das ist dieses Hoffen auf, ja, dieses Hoffen auf Erfülltsein. Und es ist immer dieser Hahn, dieses Furcht vor, dass es schlechter wird.
Steht der Hahn eigentlich auch für Stolz? Das wäre so, dass ich immer direkt mit dem Hahn in Verbindung bin.
Stolz gehört zu Abwehr. Stolz ist ein Nebenhindernis oder ein Nach. Das sind die Kernhindernisse. Mhm. Ne? Und alle anderen, Arroganz, Stolz, Neid gehört zu Gier, Eifersucht gehört zu Gier, haben wollen. Trägheit gehört zu Dummheit, ja, nicht merken. Stolz gehört zu Abwehr. Ja, ich bin besser als du. Ne? Du. So. Kannst du alle runterbrechen auf Schwein, Schlange, Hahn, auf nicht merken, was passiert, und dann da heraus, das will ich haben und das will ich loswerden. Und das ist das, was unser Leben ein Leben lang am Laufen hält. Das ist sozusagen der Kernmotor des Rades. Ja? Dieser drunterliegende Durst nach Erfülltsein, den wir meistens auch gar nicht kennen, den wir oft auch nie wahrgenommen haben. Und das ist die Dummheit, das ist das Schwein. Ne? Das Schwein ist einfach, dass wir nicht merken, wie wir ticken.
Und was heißt Samsara?
Samsara ist das Rad, Samsara ist unsere Welt. Samsara ist die duale Welt. Wann immer Sonne und Mond, heiß und kalt, ich und du, das ist die Welt, in der wir leben. In dem Moment, wo wir den ersten Atemzug tun, sind wir in Samsara. Das ist quasi, Samsara ist eine Beschreibung unseres Lebens. Man könnte eigentlich sagen, und das Gegenbild von Samsara ist Nirvana, das ist Erwachen, das gucken wir uns auch noch an, wie das aussieht oder was das eigentlich heißt, wie sich das anfühlt und worin das besteht, ist eigentlich spannend, weil die Idee ist schon, wie können wir das überwinden? Ne? Wie kommen wir da raus, bildlich gesprochen und im übertragenen Sinne, wie gehen wir eigentlich immer besser damit um? So. Fragen?
Ist das, was du beschrieben hast, jetzt in dem äußeren Zirkel?
Ich bin nur im allerinnersten Kreis. Mhm. Und das, was ich jetzt beschrieben habe, die drei Daseinsmerkmale, sind hier jetzt gar nicht abgebildet. Die liegen sozusagen, also Merkmale, daran könnt ihr quasi erkennen, wenn das vorhanden ist, halte ich mich in Samsara auf. Und das, was uns am meisten Pein macht und warum wir uns einfach oft für solche Wege interessieren, das ist eben Dukkha. Das ist eben diese grundsätzlich, wir sind grundsätzlich nicht erfüllt. Ganz egal, auf welchem Niveau und auf welchem Stand wir leben, wir fühlen uns nicht wirklich erfüllt und wir sehen uns aber nach einer Erfüllung, die wir dann meistens oder fast immer in Dingen suchen, die sie nicht wirklich bringen, weil sich diese Dinge auch wieder verändern.
Das ist dann so eine endliche Sicht, sprich, es ist immer so, immer, immer, immer. Oder es gibt ja auch die vermeintlich oder wirklich Erleuchteten.
Ja, ja, ja.
Ist es bei denen genauso?
Nee. Die machen das anders. Die leben auch in dieser Welt, genau. Das ist ja ganz spannend.
Sie brauchen auch Wasser und
sie müssen essen.
Genau, das sie haben auch nicht.
Mhm. Dieser Durst hört niemals auf. Egal ob erwacht oder unerwacht, Tana ist einfach Teil dieses Lebens. Ja? Auch der Buddha musste essen und trinken, zwar wenig, die kamen mit wenig aus, aber ist ja ein heißes Land, weißt du. Da braucht man ja auch nicht so viel wie hier in der Kälte. Aber Tana hört nicht auf. Aber die Art, wie wir damit umgehen, das macht später den Unterschied. Ne? Ich stelle euch jetzt erstmal die Basics vor und wir gucken uns dann heute Morgen an, wie man das verwandelt und wie man einen anderen Umgang entwickelt. Es gibt noch zwei andere Dinge, die Daseinsmerkmale sind. Das eine ist diese diese Möhre vor der Nase, also Tana, und dieses grundsätzlich nicht erfüllt sein, dieses grundsätzlich nicht, nicht dauerhaft in der Tiefe erfüllt sein, nach der wir uns eigentlich sehen. Und das andere ist Anicca Dukkha Anatta. Anicca ist das, ist die Vergänglichkeit. Und es ist einfach was sehr, sehr Schlichtes. Wir kennen, jeder Atemzug kommt und geht und macht dem nächsten Atemzug Platz. Kein Atemzug kommt jemals so wieder, wie er gewesen ist. Alles Gute ändert sich, alles Schlechte ändert sich. Kennt ihr Zustände? Meistens hat man die, wenn es einem nicht so gut geht. Mich hatte neulich eine Sommergrippe aus dem Rennen geschossen. Und wie das dann so ist, wenn man so richtig desolat ist, dann kommt auch immer wieder, und das macht es dann noch peinvoller, die Idee, oh Gott, ich kann dieses Jahr überhaupt nicht zum Kailash, wie soll ich das machen mit diesen kaputten Lungen, das schaffe ich nie. Dabei sind das noch 2 Monate. Ja? Wir glauben, das bleibt. Ja? Wir glauben, das bleibt ewig. Und das ist quasi, also diese alles, was existiert, verwandelt sich, verändert sich und vergeht. Das ist ein zweites Merkmal, das ist ein zweites Grundgesetz. So wie die Unerfülltheit ein Grundgesetz ist, ist dieses Verändern und Vergänglichkeit auch ein Grundgesetz. Das ist soweit nicht schlimm. Blöd ist nur, dass wir immer meinen, es sei nicht so. Das ist nämlich das Ding. Wir glauben nämlich wirklich, wenn wir das Haus hätten, wäre alles in Butter. Und es würde in Butter bleiben. Das ist das Ding. Dass sich das einfach ganz schnell wieder ändert, weil die Dachrinne kaputt ist und weil der Job in München ruft, da rechnen wir nicht mit. Instinktiv rechnen wir damit, wir kriegen das Haus und dann ist alles Paletti. Das ist die Fehlannahme. Ja? Es ist nicht die Vergänglichkeit, sondern es ist unsere falsche Annahme, dass wir glauben und hoffen, dass sich das ändert und dass, wenn es sich geändert hat, wenn es demnächst besser wird, dann bleibt das auch besser. Das ist der Hase im Pfeffer.
Ich kenne das auch nicht so ein bisschen. Jetzt das Haus als Beispiel. Man bekommt das Haus und freut sich über das Haus. Es ist auch alles in Ordnung. Es muss gar nichts kaputt gehen, muss auch nicht so ein neuer Job da sein. Aber es kommt der Wunsch des Neues.
Genau.
Das eine ist erfüllt. Es ist
und es ist erledigt. Genau.
Und jetzt kommt halt eben wieder das Neue, was genau dann da sein muss.
Und das ist Tana. Das ist der Durst. Das ist der Durst, der dich einfach immer weiter treibt. Und das ist, und genau das ist diese Unerfülltheit. Und das kannst du auf alle Beispiele, ob das jetzt Partnerschaften sind oder Jobs oder Reisen oder Gesundheit, du kannst es auf alle Bereiche übertragen. Ja, das ist diese Unerfülltheit. Alles ist Paletti, Familie wunderbar, Haus wunderbar und du bist trotzdem nicht zufrieden. Es ist sehr verbreitet hier bei uns. Sehr verbreitet, großes Phänomen, also die Deutschen, wir sind ja auch so eine Jammerkultur, ne? Ich habe ja jetzt irgendwie einige wissen, dass ich habe ja jetzt ein paar Jahre hauptsächlich in Asien gelebt und höre auch nicht auf, immer in Asien zu sein, auch längere Zeit zu sein, und da ist einfach ein völlig anderer Lebensstandard, also gerade in so Ländern wie Nepal und Kathmandu, und dann kommst du wieder hier nach Deutschland und merkst diese Jammerkultur auf einem so unendlich hohen Niveau. Und dann hat man nochmal einen ganz unmittelbaren Vergleich, wo man so diese, ja, die Nepalis sind einfach anders, die haben grundsätzlich eine sehr große Genügsamkeit. Ne? Das führt auch zu einer ziemlich großen Trägheit, was wiederum dazu führt, dass sich da halt eben auch nicht viel verändert. Also die haben eine andere Kultur, die sind grundsätzlich mit dem zufrieden, was sie haben, und das werden die in 500 Jahren auch noch so sein. Das heißt, dieses Land ist einfach sowas von unglaublich langsam, das macht unser eins wahnsinnig, aber für die ist das völlig okay. Nur 4 Stunden Strom am Tag und irgendwie 60 Liter Wasser für eine ganze Familie in 3 Tagen. Die kommen damit aus. So, bei uns undenkbar. Also ich sage jetzt nicht, dass das erstrebenswert ist, ne? Das hat halt eben dann andere Sachen zur Folge. Ne? Das hat dann halt eben andere Sachen, aber diese Unerfülltheit passiert auf jedem Level. Das ist Tana. Das ist der Durst. Genau. Das dritte Daseinsmerkmal, was wir immer was wir quasi erkennen müssen und wo wir eine andere Einstellung zu haben, was aber eigentlich Samsara durchzieht und durchdrängt, das ist Anhatta, das Nicht-Ich oder das Nicht-Selbst. Und da ist der Buddha ein bisschen anders. Da hat er einen anderen Impuls als die Upanishaden, relativ verwandt zum Advaita Vedanta, aber irgendwie nochmal in einem anderen Aspekt. Wir alle leben mit einem sehr ausgeprägten Ich-Gefühl. Ich und unsere Sprache lebt davon. Vielleicht sind wir auch einfach durch unsere Sprache geprägt. Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich mag dich. Ich sehe das Essen. Ich lege mich hin. Ich gehe in die Küche. Ja? Wir sprechen immer von Ich und Du. Und so empfinden wir uns. Wir empfinden uns in einer Ich- und Du-Welt. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, alle Sprachen dieser Welt haben das. Wobei, da hänge ich, ich bin jetzt kein Sprachforscher, das weiß ich nicht. Aber bei den meisten Sprachen ist das so. Ne? Und das prägt unsere Sicht, beziehungsweise aus dieser Sicht ist auch die Sprache so entstanden. Und das prägt unsere Sicht, dass wir ein Gefühl haben, dass ich und die Küche und ich und der Stall und ich und die Klangschale und ich und du, das sind zwei verschiedene Sachen. Und das ist nicht so. Das ist nicht so. Da geht der Buddha immer wieder auf die grundsätzliche durchwobene Verbundenheit der gesamten Existenz ein. Das ist heute zu weit, da kommen wir morgen zu. Das sind diese, das Herzsutra, das sind die Lehren vom Herzsutra. Wir können es nicht ausführlich machen in einem Zweitäger, aber wir können es kurz streifen, damit dieser Gedanke einfach klar wird. Auch den finden wir dann wieder in diesem äußeren Rad. Also wir werden uns jetzt in diesen beiden Tagen so von innen nach außen ein bisschen durchbasteln. Und das sind quasi, und dadurch, dass wir dieses Ich als getrennt von etwas empfinden, und je mehr wir das tun, je mehr wir das Gefühl haben, ich bin alleine, je mehr wir das Gefühl haben, ich bin isoliert, umso stärker ist unser Bedürfnis, uns zu stärken, uns zu behaupten, uns durchzusetzen, gemäß den Mitteln dieser Welt. Je mehr wir das Gefühl haben oder einen Blick darin haben, dass wir miteinander verbunden sind, dass alles voneinander abhängt und alles einander durchdringt, umso mehr können wir entspannen und darauf vertrauen, dass das Leben sich selber ordnet. Und dadurch, und je stärker wir dieses Ich-Gefühl haben, und das haben wir genauso, wie wir diesen Tana, diesen Durst nach Leben haben, von dem wir vielleicht heute das erste Mal überhaupt hören, den wir einfach immer nur in Anführungszeichen ableben, dem wir einfach folgen, wo wir reagieren und wir kaufen das Haus und wir gründen die Familie und wir ziehen in die Himalaya und wir machen dies und das und wir merken irgendwann, die Faszination ist vorbei und demnächst wird es besser, trotz Haus, ja, demnächst wird es besser. Und je mehr wir, und genauso wie das so drunterliegende Gefühle sind, die wir gar nicht merken, das ist das Schwein, wir merken es nicht, genauso ist auch dieses Ich-Gefühl ein drunterliegendes Gefühl, was wir gar nicht merken, das ist das Schwein, wir merken es nicht. Und dieses Ich-Gefühl ist so was ganz Verstecktes, wenn wir mit unserer besten Freundin in einem Café sitzen. Wir haben, obwohl wir das vom Verstand her wissen, dass es nicht so ist, wir haben immer drunterliegend das Gefühl, die wichtigere und zentralere Person zu sein. Kennt ihr das? Kennt ihr das Gefühl, dass eine andere Person wichtiger ist als ihr? Als Gefühl, nicht vom Verstand.
Als Gefühl schon.
Du bist Mutter.
Das hat damit nichts zu tun. Ich bin jahrelang damit durch die Gegend gelaufen und dachte immer, andere sind mehr wert.
Ich habe genau das meine ich nicht.
Also auch dadurch wichtiger. Ja.
Okay. Dann ist das die Verneinung, aber im Grunde ist es der gleiche.
Es ist das gleiche Muster, nur
andersrum. Es ist das gleiche Muster, nur andersrum.
Ich bin jetzt endlich auch
andersrum. hast du gedreht, aber es ist das gleiche Muster. Ne? Es ist dieses Muster von Abgleichen der Wertigkeit. Es ist das Muster von Abgleichen der Wertigkeit und immer vergleichen, wo stehe ich gerade in der Proportion zu anderen. Kennt ihr das Gefühl von, ihr seid das Zentrum des Universums als Grundgefühl? Anders gefragt, wer kennt es nicht? Ich meine, es ist ja im Grunde so, weißt du, weil jeder guckt mit seinem Geist, jeder guckt mit seinen Ohren, mit seinen Augen, jeder ist ja, im Grunde ist es ja so, ja, jeder ist ja das Zentrum des Universums. Kennt ihr das als Gefühl?
Ja.
So? Nee, so meine ich das. Also ich meine das noch gar nicht mal so auf der Ebene von Glaubenssätzen. Ich bin eine Etage tiefer. Ich bin in einer Etage von Grundgefühl. Ne? So wie dieser Lebensdurst uns immer antreibt, so dieses Gefühl von ich. Wir legen dazu ja auch immer die Hand aufs Herz. Ne? Wir sagen nicht ich. Obwohl wir meistens unser Ich irgendwo im Kopf lokalisieren, also wenn wir es im Körper spüren, haben wir meistens ein Gefühl, das Ich wohnt im Kopf, so ist es am häufigsten, legen wir doch die Hand auf Herz oder Thymusdrüse, wenn wir Ich sagen und auch Ich fühlen. Und wann immer wir dieses Ich sagen, haben wir ein Gefühl von Getrenntheit. Ich habe erstmal mit dieser Klangschale nichts zu tun. Außer, dass das meine ist. Aber es ist ein getrennt von mir existierendes Objekt. Und so geht das mit der Decke und dem Glas und der Brille. So sprechen wir und so kochen wir unseren Kaffee und so bezahlen wir unsere Rechnungen und so gehen wir in den Bioladen einkaufen und so gestalten wir unser Leben. Und da sagt auch der Buddha, so ist es nicht. Im Grunde ist es anders. Im Grunde ist alles voneinander durchdrungen und alles voneinander abhängig. Aber auch das, da kommt dann wieder das Schwein, kriegen wir nicht mit. Wir denken nicht drüber nach. Wir denken über diese Abgrenzung, die durch Ich-Gefühl entsteht, nicht wirklich nach, sondern wir reagieren gemäß dieses eigentlich falschen Eindrucks. Das ist das Ding. Das sind quasi die drei Merkmale. Alles ändert sich immer wieder, auch wenn wir glauben und hoffen, dass Ding nicht so sei. Alles erfüllt uns nicht wirklich so, wie wir hoffen, dass es das tut, weil es sich verändert, weil sich unser Wünschen verändert, weil sich unser Begehren verändert. Da kommt eine neue Möhre. Ne? Haben wir die eine irgendwie mal gekriegt, kommt irgendwann der Hunger auf die nächste Möhre. Und diese Idee von, so wie unsere Sprache aufgebaut ist, in die Welt in Objekte trennt, entspricht nicht der Wirklichkeit. Aber wir empfinden das so und wir leben damit.
Das ist immer der Aspekt, der mir am schwierigsten fällt, so zu akzeptieren. Oder, ne, weil ich nehme dich wahr, ich nehme ihn wahr, das ist ja irgendwie...
Genau. Es hat ja eine Form, es hat ja eine Grenze, ne? Es hört ja irgendwo auf. Mhm. So. Man kann es ja hochheben, ja. Ne? Und dann bringt man das runter und dann ist es aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Ja, gibt es das denn dann überhaupt noch? Das Glas, was unten steht, ist es überhaupt noch da oder nicht? Ne? Ist irgendwie, wenn das außerhalb unserer Wahrnehmung ist, wie geht das denn eigentlich? Genau, ja, das sind so die Fragen. Genau um diese Fragen geht es hier. Habt ihr Fragen dazu? Sonst würde ich das jetzt mal für einen Moment so stehen lassen. Gerade nicht, ne? Dann machen wir...
Ich würde eben schnell ein Glas Wasser...
Ja, ich wollte jetzt 5 Minuten Pipi-Pause. So, ne?